BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre und herzlich willkommen zu unserem Ratsch. Heute sagt Hermine Kaiser. Mein Gast ist Norbert Göttler. Den kennen Sie schon von einigen Ratschen. Er ist ehemaliger Bezirksheimatpfleger und ein emsiger Autor. Er hat viel mit Literatur und Kunst in Bayern zu tun und stellt uns heute sein neues Buch vor mit dem Titel Maler Luft und Maler Lust. Um Künstlerorte in Oberbayern geht's da. Und da geht's nicht nur um Gabriele Münter und Wassily Kandinsky, sondern um viele Künstler, die eine völlig neue Kunstrichtung geschaffen haben, weil sie hinausgegangen sind in die Natur. Und was das in der Kunst verändert hat und wie das in Bayern auf einmal zu Künstlerorten gekommen ist, darüber unterhalten wir uns und über sein wunderbares Buch, das gerade eben herausgekommen ist. Bin gespannt auf unseren Ratsch. Wir werden viel Schönes hören und vielleicht werden Sie dann viel mehr Schönes sehen, weil so ein Buch öffnet auch die Augen für die Schönheit der Kultur, der Kunst und der Natur. Grüß Gott und habe die Ehre, sage ich zu Norbert Göttler. Schön, dass Sie mal wieder da sind. Ein regelmäßiger, gern gesehener Gast bei Habe die Ehre bei BR Heimat.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Als ehemaliger Bezirksheimatpfleger waren Sie ganz oft hier zu Gast und wir haben über alle möglichen Themen gesprochen. Jetzt haben Sie ein neues Buch herausgebracht mit einem so wunderschönen Titelbild schon und einen Titel, der schon Freude macht zum Lesen und zum Durchblättern. Maler Luft und Maler Lust. Künstlerorte in Oberbayern. Und der Titel sagt ja schon viel aus, um welches neue Kapitel es in der Kunst überhaupt gegangen ist, damals.
Ja, es ist fast eine künstlerische Revolution gewesen. Das kann man heute nur mehr schwer nachvollziehen. Wenn jemand eine schöne Landschaft zu Hause hat, ein Landschaftsbild, dann meint er, ja, das ist was so klassisch-traditionelles, eher konservatives, aber das war damals eine Revolution. Da kommen wir heute vielleicht noch ein bisschen im Detail dazu. Die Entdeckung der Landschaft war alles andere als normal. Die war in der akademischen Malerei sogar verpönt. Man hat es abgelehnt. Die Akademien haben Malerei an frischer Luft abgelehnt. Es gab auch keinen Lehrstuhl dafür lange Zeit. Es war eine Revolution, dass die Maler rausgingen in die frische Luft.
Und wie kam diese Revolution überhaupt zustande?
Da muss man sich vor Augen halten, was vorher war. Historismus, man hat im Atelier gemalt, man hat im Akademiegebäude gemalt. Es gab historistische Professuren, die mythologisch gedacht haben, historistisch auch ein bisschen den Herrschenden zugearbeitet haben. Das muss man auch immer sagen. Und da kommt eine neue Generation, die dagegen rebelliert. Die Großen der damaligen Zeit waren Lehnbach, Kaulbach und andere. Stuck auch ein bisschen. Und da kommt jetzt eine neue Generation, die sagt, wir lassen uns das nicht mehr alles so sagen. Es kommt zu Abspaltungen, Münchner Sezession und eben zu den Ersten, die rausgingen in die frische Luft, in die Malerei, Ecken, in das schöne Bayern. Aber wir kommen drauf, was haben die genau gesucht? Ja, das war nicht bloß x-beliebige Landschaft, sie haben sehr spezielle Stimmungen, Atmosphären gesucht.
Und wann fing zum Beispiel diese Abspaltung ungefähr ab? Das ist ja nicht innerhalb von ein paar Jahren passiert.
Also man kann grob sagen, das 19. Jahrhundert war geprägt davon. 1850 ist sicher so ein klassischer Beginn. Aber es gab auch schon Vorläufer, zum Beispiel in England, Turner oder Constable. Die waren irritiert von Luftstimmungen und Spiegelungen, die aus bestimmten Gründen, wir können darauf zu sprechen kommen, es gab Vulkanausbrüche, die Luft und das Licht verändert haben. Und die Bilder von Turner und Constable sind davon geprägt. Und das waren auch erste Schritte schon. Aber dass es richtig losging, war ab 1850-60. Banalerweise muss man auch sagen, es hängt natürlich zusammen auch mit dem bayerischen Eisenbahnnetz. Die Künstler wollten raus aus München, aber sie wollten auch nicht zu weit raus und sie wollten auch nicht weit zu Fuß gehen. Die Künstlerorte, Kolonien waren meistens an den neu gegründeten Bahntrassen Bayerns.
Jetzt gut, wenn das schon die Kunstrichtung war, dass man im Freien malt und dass man die Natur wiedergibt, da ist natürlich Bayern prädestiniert. Da gibt es in jeder Ecke in Bayern sind so schöne Orte, wo jeder Künstler nur sagt, schöner kann es gar nicht sein.
Ja, also die Revolution heißt die Entdeckung der Landschaft. Jetzt werden viele Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, es hat doch immer schon Landschaftsmalerei gegeben. Das stimmt schon, aber die Landschaft war meistens nur Staffage. Sie war im Hintergrund, im Vordergrund war ein Schloss, ein Kloster, ein Herrscher zu Pferd oder irgendwas. Und im Hintergrund brauchte man ja irgendwas, das war die Landschaft. Dass man nur Landschaft malt, ausschließlich, und die Landschaft als eigene Wert und Würde besitzt sozusagen, das ist relativ neu. Und es wird sogar überhöht, Landschaft als Passage intime, als intime Landschaft, sogar religiös überhöht, der heilige Hain und sowas. Das ist wieder neu, da schöpft man natürlich von der Renaissance und aus der Antike schon, aber es ist eine Neuentdeckung der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Dass die Natur im Mittelpunkt steht und nicht Hintergrund ist.
Sie hat eine eigene Würde und es ist nicht bloß die ganz große, bombastische Natur, dass man ganz große Gebirgsszenerien malt, sondern wirklich auch, heute würde man sagen, den Zoom hinrichtet auf ganz kleine Waldlichtungen. Wie gesagt, Heiliger Hain oder bloß Baumgruppen, Birken im Moos. Und da komme ich jetzt schon drauf, Sie haben nicht sozusagen das Idyllisierende gesucht, wo man sagt, naja, wunderbare Landschaft ist vielleicht touristisch auch verwertbar, sondern das Mystische eher. Mhm. Ja, diese Impressionen aus dem Wasser, aus den Moorgrundstücken, wo sich Wasser spiegelt. Spiegelungen von Wasser ist ganz wichtig für diese frühen Maler. Und darum ist kein Zufall, zwei der ganz großen Kolonien entstehen, Dachau mit dem Dachauer Moos, sagen wir, es ist ja ein Moorgebiet, und ganz an der anderen Ecke Deutschlands Worpswede. Ja, und das ist am Teufelsmoor.
Ist ja heute ja immer noch der Inbegriff für eine neue Kunstrichtung in Worpswede. Und weil Sie gerade vom Wasser sprechen, kommt ja in Ihrem Buch auch vor, die schönen bayerischen Seen, der Ammersee, der Starnberger See, der Tegernsee, wie die die Künstler beeinflusst haben und wie sich die Kunstrichtung dadurch verändert hat. Darüber unterhalten wir uns gleich weiter über Künstlerorte in Oberbayern. Eine völlig neue Kunstrichtung ist entstanden, als die Maler und in Anführungszeichen die Malweiber an die frische Luft gegangen sind und die Natur so abgebildet haben in ihrer ganzen Schönheit. Das war dann schon eine künstlerische Revolution.
Das war der erste Schritt der Revolution, rauszugehen. Es hat auch mit banalen Dingen zu tun. Wir haben ja schon gesagt, die Eisenbahn spielt eine Rolle. Mhm. Aber auch die Künstler haben günstiger gelebt draußen auf dem Land. Es war immer noch sehr, sehr günstig. Sie haben ja immer einfach leben müssen.
Und man hat ja in den teuren Ateliers, wenn man eins gehabt hat, nicht dieses Licht gehabt wie in der freien Natur.
Das ist wahr. Das Licht spielt eine ganz große Rolle. Also das Arbeiten mit dem Licht, mit den Lichtspiegelungen, das ist die wesentliche Neuheit dieser Zeit gewesen. Ja. Aber man muss natürlich immer auch sagen, ja, sie sind raus aufs Land, sie wollten auch günstig leben. Den Kontakt zur Großstadt haben sie die meisten nicht abgebrochen. Ja. In der Großstadt, das heißt damals München, das war die Residenzstadt, das waren die Ateliers, die Presse war hier, die Kritiker waren hier, die Verkaufsmöglichkeiten.
Ich wollte gerade sagen, die Käuferschicht war hier.
Die Käuferschicht war nicht auf dem Land, sondern die war höchstens auf dem Land, wenn sie nicht bezahlen konnten, im Wirtshaus, das gab es auch. Also es gibt eine Menge Wirtshäuser, wo Originalbilder der damaligen Zeit hängen oder auch Ärzte und sowas, die haben Bilder in Zahlung genommen. Das war gang und gäbe.
Das ist eine harte Währung, gute Kunst. Was man damals, es ist ja immer so, dass man rückblickend sagt, mein Gott, was für ein berühmter Künstler wie August Macke oder Franz Marc. Damals waren sie keine berühmten Künstler. Nein. Das war eine Kunst- und Künstlerszene, wo man untereinander war, aber nicht für seine Werke viel verlangen konnte oder teilweise gar nichts und davon leben musste.
Am extremsten erlebe ich es in Murnau, die heute natürlich und zu Recht Werbung machen als Stadt des Blauen Reiter und Kandinsky und Münter und so. Zu deren Zeiten war das Münterhaus nicht bloß umstritten, sondern ganz schlecht angesehen. Das war das Russenhaus, das Hurenhaus. Ja. Da sind Leute aus und eingegangen, die man nicht kannte, finstere Gestalten. Das war die Zeit der Kolonie selbst. Heute ist was anderes. Heute weiß man, was man hatte davon.
Heute kann man sich damit schmücken und darum ist auch Murnau einer der berühmtesten Künstlerorte in Oberbayern. Zu den Orten kommen wir noch. 20 Orte haben Sie ausgewählt. War das schwierig, sich auf was zu beschränken, weil das eine führt ja immer zum anderen?
Ja, also schwierig war nicht der Begriff Künstlerkolonie. Da gibt es ja einen gewissen Disput unter den Kunsthistorikern. Kolonie ist ein strenger Begriff eigentlich, der bedeutet, es ist nicht bloß, dass sich einzelne Künstler irgendwo angesiedelt haben, sondern sie sind bewusst wohin gegangen mit einem gemeinsamen Kunststil, einer gemeinsamen Kunstauffassung und dann auch noch mit einer gemeinsamen Bauauffassung, dass sie Häuser gebaut haben, manchmal sogar sehr systematisch, ja, von Architekten geplant. Das ist die Künstlerkolonie. Mhm. Da gibt es eigentlich sozusagen nur Dachau und Holzhausen und vielleicht noch Frauenwörth, also die heutige Fraueninsel. Sonst keins in Oberbayern oder in Bayern. Worpswede wäre auch sowas. Ja. Alles andere sind Künstlerorte, wie Murnau. Da haben sich aus bestimmten Gründen, weil es schön ist, weil sie sich dort inspiriert fühlten.
Oder weil einer war und die anderen Freunde sind dazu, Künstlerfreunde sind dazukommen, wie bei Gabriele Münter
und Kandinsky. Man hat sich nachgezogen, sowas, ja, das gab es auch immer. Das sind klassische Künstlerorte. Und bei den Künstlerorten könnte man natürlich noch vieles aufzählen. Das ist wahr. Also da gibt es eigentlich kein Ende, weil an vielen Orten Bayerns und Oberbayerns Künstler gelebt haben.
Wenn man Ihr Buch liest, ist es wirklich eine Freude, die schönen Bilder anzuschauen, die Fotos von den Orten und wie die Künstler diese Orte wiedergegeben haben. Also es ist wirklich die Schönheit Oberbayerns wird einem da nochmal so bewusst, wenn man sieht, wie das wiedergegeben worden ist. Also es ist schon eine bereichernde Beschäftigung für Sie gewesen.
Absolut, natürlich. Als Bezirksheimatpfleger kommt man natürlich sehr viel rum, kennt fast alle Motive im Original und so, nicht? Man muss allerdings sagen, also es war nie vom Beginn dieser Bewegung eher eine naive Kunstauffassung, das heißt ein fotografisches Abmalen von Szenerien, sondern es war immer schon auch ein Stück Verfremdung, ein Stück eigene subjektive Darstellung, beim einen mehr, beim anderen wenigen. Und es geht tatsächlich der Weg hin zur Abstraktion, die ja später mit Kandinsky und so fortgeführt wird bis zum Expressionismus nach dem Ersten Weltkrieg, beginnt mit dieser Kunstauffassung, weil ich kann malen, wie ich will. Es ist meine subjektive Auffassung. Es gibt von Lobis Corinth ein Bild, Waldstück bei Dachau nennt sich das. Da erkennen Sie eigentlich nichts mehr. Das ist ein Sammelsurium von Grün- und Gelbtönen. Im Prinzip ein erster Schritt hin zur Abstraktion.
Da sieht man aber auch in Ihrem Buch der Weg dorthin, wie erst dieses ganz klare Abbild geschaffen wurde von den Landschaften und wie sich es dann geändert hat.
Ja, richtig.
Wie die Farben dann mehr in den Vordergrund getreten sind und abstrakter geworden sind.
Und auch die Gegenseite der Natur ist auch ein Thema dieser Zeit, nämlich das Bedrohliche und auch das Zerstörerische. Es gibt, weil ich schon genannt habe, Lobis Corinth, der sich ja dann am Walchensee niedergelassen hat. Die Walchensee-Bilder von Corinth sind ein Ausdruck psychischer, aber auch existenzieller Bedrohung durch die Natur. Die sind nicht mehr idyllisch und hübsch und lieb, sondern da stürzt vieles auf die Psyche Corinths ein und das versucht er malerisch wiederzugeben. Walchensee-Bilder von Lobis Corinth.
Da ist aber auch wieder die Natur ausschlaggebend, dass die Natur zum Beispiel diese Bedrohung widerspiegelt und nicht, dass es wie bei den alten Meistern dann irgendwelche Szenen sind, wo, was weiß ich, Kriegsszenen sind oder so, diese großen Monumentalbilder, wie sie in der alten Pinakothek in München hängen, sondern dann ist die Landschaft die Freude und auch die Bedrohung. Also die ist immer Bedrohung. Der Ausdruck der Stimmung der Künstler.
Es gibt bei den Chiemsee-Malern gibt's natürlich wunderbare Idyllen, aber es gibt auch Bootsfahrten, Schifffahrten über den See, bei einem einbrechenden Gewitter.
Mit der sich ängstigen Nonne.
Ängstigen und es sind Tiere auf den Booten und sowas. Also das gibt es schon auch. Man war nicht naiv, man war nicht idealisieren. Man hat schon beide Seiten der Natur dargestellt.
Das Titelbild ist aber eine wunderschöne Idylle von Ihrem Buch Maler Luft und Maler Lust, Künstlerorte in Oberbayern. Das ist dann der Chiemsee. Da sehen wir den schönen See, die schöne Stimmung und auch ganz idyllisch eine junge Frau auf einem Boot und ein Künstler, der sie malt mit Strohhut, Anzug, einem Schirm und darunter die Staffelei mit der Leinwand. Von wem ist das und welche Szene ist das?
Also da war man natürlich, das ist die klassische Chiemsee-Malerszene. Das war natürlich schon das Bild, was für die Einheimischen völlig neu war und manche haben sich da auch lustig gemacht drüber, dass in der Morgenfrühe ganze Scharen von Malern hinausgewandert sind in die Natur. Sie konnten dann auch nicht alles selber tragen und da gab es die Malerburm und die Malermädeln, die sich ein bisschen was verdient haben für Tragedienste, für Pinselwaschen und solche Dinge. Ja. Und dann sind die da mit einem Schirm bewaffnet, Sonnenschirm bewaffnet, stundenlang und haben gemalt. Ja. Das fanden die Einheimischen natürlich erst einmal entweder witzig oder sie haben sich auch darüber mokiert. Allerdings haben sie dann auch gemerkt, man kann auch ein bisschen Geschäft machen mit denen, weil man kann ihnen mal ein Atelier vermieten oder auch ein Tier, einen Ochsen, der da stand und Modell stehen musste und der hat dann pro Tag auch noch ein paar Groschen eingebracht.
Das ist aber sehr geschäftstüchtig,
muss man sagen. Es ging so weit, dass dann später war es ja dann schon so, dass zunächst hat man ja in der Akademie in der Münchner diese Art von Kunst abgelehnt und gar nichts angenommen. Aber später dann schon. Und da war dann die Szene, dass bestimmte Ochsen nicht mehr angenommen wurden, weil die so oft gemalt worden sind schon von den Studenten.
Also es gab unter den Rindviechern schon Stars.
Absolut.
Wunderbar. Über Künstlerorte in Oberbayern spreche ich heute mit Dr. Norbert Göttler, der ein wunderbares Buch herausgegeben hat im Alitera Verlag über Malerluft und Malerlust. Was auch interessant ist in Ihrem Buch, dass es, Sie haben ja gerade von den Malerburm erzählt, die die Malutensilien tragen mussten, dass es ja auch für die Künstler einfacher geworden ist, weil die Farbtuben erfunden worden sind, dass die nicht so aufwendig alle Pigmente mitschleppen mussten. Das hat es natürlich auch einfacher gemacht, in die Natur zu gehen.
Also wir sagen, es ist immer eine Mischung aus großen künstlerischen Ideen und aber auch Banalitäten des Alltags. Und es spielt eine Rolle. Es war fast unmöglich, in früheren Zeiten Pigmente in der freien Natur sozusagen herzustellen. Man ist früher auch mal rausgegangen, hat ein paar Skizzen gemacht. Das gab es vorher natürlich auch schon. Aber gemalt hat man immer in eigenem Atelier oder im Akademieatelier mit den Pigmenten, die man anrühren musste. Jetzt kommt es plötzlich zur Tube, nicht, die man da einfach rausdrücken kann mit der Palette. Und das ist die technische Voraussetzung für die Freiluftmalerei.
Ja. Das ist eigentlich auch ein neuer Aspekt der Kunstgeschichte.
Es ist manchmal so einfach.
Dann sind Sie hinausgewandert, die großen Künstler. Und es fing mit einem ganz kleinen Ort eigentlich an. Jetzt ist es die Fraueninsel, früher hat es Frauenwörth geheißen, eine kleine Insel im Chiemsee, die immer noch zwar jetzt überlaufen ist an als Urlaubsziel, aber immer noch ein wunderschöner, idyllischer Ort ist, wo man beim Lindenwirt sitzen kann. Und da fing eigentlich so dieses mit der Malerei in der Natur an, in Bayern, in Oberbayern.
Ja. Lindenwirt spielt schon eine große Rolle, da kommen wir gleich drauf.
Schon aus romantischen Gründen.
So ist es. Wenn man heute jetzt erst einmal von Impressionismus redet und so, dann denken natürlich die meisten an die französischen Impressionisten, an Barbizon als erste, fast erste Kolonie Europas. Ich sage fast, weil da steckt jetzt kein Lokalpatriotismus dahinter, aber einige Jahre vor Barbizon ist Frauenwörth gegründet worden als Kolonie. Man könnte sagen, es ist die erste Kolonie Europas. Und zwar schon mit diesem Aspekt, gemeinsam sich ansiedeln, gemeinsam arbeiten, gemeinsame Kunstauffassung. Es hängt mit Maximilian Haushofer zusammen. Haushofer haben wir hier auch schon öfters erwähnt durch die ganze zeitgeschichtliche Thematik Haushofer, Albrecht Haushofer. Aber der Urahne dieser Haushofer-Dynastie ist ein Maximilian Haushofer. Der entdeckt zunächst nicht die Malerei am Chiemsee, sondern die Tochter des Wirts, Anna Dumpser, verliebt sich in sie, beide blutjung, aber es wird ein Paar und sie heiraten auch. Und daher ist er ständig dann auf Frauenwörth und er kennt diesen Wert dieser Landschaft auch als Malsujet. Und er vervollkommnet sich, seine Bilder sind heute viel wert, also Maximilian Haushofer. Jetzt kommt das zustande, was ich vorher gesagt habe, er will eigentlich auch akademischer Maler sein und strebt eine Professur an. Das geht aber in München nicht, weil es gibt überhaupt keinen Lehrstuhl. Es wird immer noch völlig abgelehnt. Die Direktoren Cornelius und andere sind völliger anderer Kunstauffassung. Das heißt, er muss auswandern, er wird Professor für Freilichtmalerei in Prag. Und die Gründung sozusagen der Idee, Malen im Freien, nach freier Natur, in freier Luft, ist gegründet.
Auf der sogenannten Fraueninsel. Wie ging es dann weiter? Dann kamen Künstlerkollegen, man inspirierte sich ja auch.
Ja, wie es immer so ist, Künstler sind meistens ja kommunikativ, kennen sich von ihren Studienzeiten her und es kommen mehr und mehr auf die Insel. Die Insel ist natürlich nicht sehr groß, so wie es heute eben auch ist und es endet natürlich mal, dass man da alles ansiedeln kann. Das heißt, der gesamte See wird zur Kolonie, der gesamte Raum wird besiedelt auch mit einzelnen Ateliers und Häuschen und an jeder Ecke sitzt einer. Es trifft auch das zu, was ein altes Weiblein für Dachau gesagt hat, also plötzlich wird Schwammerl sind's aufgegangen, hat er gesagt. Also überall saß plötzlich ein Maler mit seinen Utensilien, umgeben auch von den Burm und Mädels und so war es wohl auch am Chiemsee und es gab sogar Filialen, könnte man sagen, die dann ein bisschen weiter weg waren. Brandenburg zum Beispiel. Brandenburg ist nicht Chiemsee, aber es ist eine Filialkolonie vom Chiemsee und da sind dann schon, nicht jeder hat sich dort angesiedelt, aber durch die neue Zugverbindung, die es ja ab 1850 praktisch überall gab, sind auch andere Münchner Künstler in die Sommerfrische gefahren, haben Wochen dort verbracht, auch in Brandenburg. Und somit war dieser Nukleus sozusagen schon mit der Beginn des Ganzen.
Aber Sie haben immer die Gegend, in der Sie waren, gemalt. Das ist ja, was Sie gesagt haben, in den Ateliers hat man seine Skizzen verarbeitet und Bilder gemacht, aber man hat vor Ort den Ort gemalt, wie eben auf dem Titelbild der Künstler zu sehen ist.
Ja, das hat man natürlich. Wie gesagt, aber nie naiv sozusagen, sondern auch nach dem eigenen Blick, wenn man so will.
Norbert Göttler bei mir zu Gast. Über die Maler sprechen wir in Frauenwörth auf der Fraueninsel im Chiemsee. Das war ja nicht so, dass die Leute kommen sind und gleich berühmte Künstler waren. Die wurden ja erst einmal scheel angesehen, so ein paar Künstler quer.
Also das Sozialprestige des Künstlers war schlecht. Allenfalls, wenn er dann ein bisschen bezahlen konnte für was, dann ging es ein bisschen. Manche, es gibt die ganze Bandbreite, sie haben dann sehr schnell natürlich den Zug auch zur Akademie wieder geschafft und sind Professoren geworden. Da waren sie dann natürlich dann höher angesiedelt. Wenn wir vielleicht am Chiemsee können wir es beispielsweise klar machen. Natürlich, man geht nicht hin und siedelt sich dort sofort an. Es gibt Künstler, die einfach vagabundieren, wenn man so will, umherziehen, Landschaften entdecken, skizzieren, malen, dann in sich wieder in den Zug setzen und wieder heimfahren. Ja? Und die sind eigentlich die Entdecker der Landschaft. Da kann man Namen nennen wie Lorenzo Quaglio, auch Berühmtheiten wie Spitzweg, der hat auch so begonnen. Johann Georg Dillis, Morgenstern und andere. Ja? Rottmann, Schwind. Also das sind die dann später sehr angesehenen Maler, die aber begonnen haben als wandernde, ich möchte so sagen, vagabundierende Maler und diese Landschaften entdeckt haben.
Wo jetzt Straßen nach ihnen benannt worden sind und die ganz berühmt sind. Und damals waren es halt, wie Sie sagen, vagabundierende Maler. Das klingt ja auch schon sehr abschätzig.
Es ist jetzt nicht so gemeint. Es ist Vagari heißt ja umherziehen einfach. Das heißt, sie hatten nicht einen Standort. Berühmtheiten wie Leibl hatte Wilhelm Leibl hatte 3, 4 verschiedene Orte und es geht von Fürstenfeldbruck, Schondorf am Ammersee bis hin dann eben auch Aibling im Chiemgau. Okay? Richtig gut angesehen nirgends, richtig gut bezahlt auch nirgends, aber es sind die Vorbilder und die Pioniere sozusagen. In der Folge dieser malerischen Pioniere kommen dann auch Schriftsteller, die kommen immer im Schlepptau sozusagen.
Das ergänzt sich dann richtig.
Die das, was die Maler sehen, dann auch in verschriftlichen, wenn man so will. Lorenz von Westenrieder, Josef von Hatzi, Stoib, Noé, Leo Prechting, das sind so Quellentexte, die wir heute sehr schätzen, weil wir da erkennen, wie hat man da so Ende des 19. Jahrhunderts getickt.
Klingt alles idyllisch auch, wie sie gelebt haben, so die Künstler an schönen Orten, aber es war manchmal schon ein sehr karges Leben, weil sie ja noch nicht den Ruf hatten, den sie jetzt haben.
Ja, also ich an der Künstlerkolonie Dachau, zu der wir ja dann noch speziell kommen, weil sie die größte war in Bayern, kann man erkennen, wie die ganze Bandbreite sozialen Lebens stattgefunden hat, von spintisierenden Sonderlingen, die mitten in der Nacht auch esoterische Sitzungen abgehalten haben, am Hungertuch genagt haben, fast in jeder Wirtshaus anschreiben lassen mussten und so, bis hin zu bürgerlichen Künstlern, die angesehen waren und ein paar Hochkaräter auch, die dann eben Professoren waren, teilweise in den Stadtrat gewählt wurden, Stockmann zum Beispiel. Also die ganze Bandbreite, es ist keine homogene Gruppe. Und die Rolle der Frau, kommen wir vielleicht speziell dazu.
Auf jeden Fall. Aber das ist ja eigentlich eine sehr belebende und lebendige Künstlerszene gewesen damals. Das hat auch Bayern geprägt als Kunst, als Land der Kunst und der Schönheit. Und es hat auch das Bild von Bayern geprägt, solche Bilder zu sehen über diese schönen Landschaften oder von den Schriftstellern über diese Gegenden zu hören. Das hat ja auch Bayern viel interessanter gemacht in ganz Deutschland, wenn nicht sogar in ganz Europa.
Ja, würde ich auch so sehen. Und es hat tatsächlich aus meiner Sichtweise Auswirkungen bis heute. Ich würde sagen, diese Standorte der frühen Kolonien und Orte sind heute kunstaffiner als andere. Die Kommunen stellen manchmal Ateliers kostenlos oder günstig zur Verfügung den Künstlern. Sie kaufen Kunst mehr, sie geben für Kunst mehr aus und auch die Bevölkerung ist einmal stärker involviert in Kunstgeschehen als woanders. Natürlich ist die Zeit der Kolonien zu Ende, die ist im Prinzip mit dem Ersten Weltkrieg quasi zu Ende, kommen wir drauf, warum. Die künstlerische Darstellung hat sich ja total geändert und da gibt es auch Irritationen, wie kann man dies und jenes so malen, das ist an jedem Ort das Gleiche. Aber die prinzipielle Bereitschaft der Bevölkerung, sich mit Kunst auseinanderzusetzen, glaube ich, ist in diesen Künstlerorten von damals, Jahrhundertwende, stärker.
Wie Sie sagen, man schmückt sich ja mittlerweile damit und sagt, wir sind ein Künstlerort. Wobei man verstehen kann, dass für zum Beispiel am Chiemsee, wo lauter Fischerfamilien gelebt haben, da kommen so ein paar narrische Malen die Landschaft, man hat es die ganze Zeit vor der Nase, dass nicht jeder gleich Juhu geschrien hat, das versteht man auch. Aber dieses Miteinander, das sich dann so entwickelt hat, wirklich das Leben und Leben lassen, eine typisch bayerische Einstellung, ist eigentlich auch interessant, wie sich das so parallel entwickelt hat, dass man sagt, mei, die Moin, wir haben unseren Alltag, die Moin, an unseren Ochsen. So ist es. Ist doch eigentlich sehr, sehr inspirierend für beide Seiten gewesen.
Also das hat es natürlich gegeben. Die Bevölkerung, meistens ja bäuerliche Bevölkerung, hat dann schon einmal spitz gekriegt, dass man da auch ein bisschen was verdienen kann mit diesen Sonderlingen. Viel nicht, weil reich waren die auch nicht. Aber man hat ihnen eben Lebensmittel, man hat sie vermieten können, man hat ihnen die Malerburm zur Verfügung gestellt, einmal, wie gesagt, den Ochsen, der da dann einen halben Tag stehen musste und sowas. Später dann natürlich haben sich ja manche der Künstlerinnen und Künstler etabliert und haben sich Villen geschaffen. Da konnte man ihnen dann auch Grund und Boden verkaufen.
Eine saure Wiesen, die dann ganz viel wert war.
Das gab es zum Beispiel am Ammersee. Mhm. Das Westufer des Ammersees ist durch diese neue Bahn etwas zerschnitten worden und die Bauern waren außer sich und haben gesagt, das ist jetzt alles gar nichts mehr wert. Es sind saure Wiesen und jetzt fährt auch noch die Bahn durch und haben diese Reststücke, selbst die Ufergrundstücke am Ammersee billigst verschleudert. Haben aber noch gefeiert, dass es überhaupt los waren. Und die Künstler, das waren dann schon bekanntere Leute wie Töni vom Simplicissimus, Thomas Tenator, Heine und solche Leute, haben sich dort angesiedelt. Und heute sind diese Grundstücke unbezahlbar.
So passiert es. Wir wandern weiter, wir reisen weiter. Wir haben ja gesagt, man kann schon mit Zug und mit Schiff unterwegs sein. Man hört auch, wie wir beide in Ihrem tollen Buch blättern und gehen, glaube ich, als nächstes einmal an den Tegernsee. Wir machen es wie die Künstler und reisen jetzt mit den Künstlern an den Tegernsee. Norbert Göttler, da fangen Sie mit einem Bild an von Stieler, das noch so klassisch ist, wo die Landschaft im Hintergrund tritt. Also es geht um ein Wittelsbacher Paar. Das Bild ist eigentlich sehr bekannt.
Also das ist jetzt natürlich kein Zufall und da muss man jetzt sagen, keine Regel ohne Ausnahme, denn der Tegernsee war schon ein Künstlerort vor der Bahnlinie. Das hat es natürlich hinterher auch noch befördert, aber das hängt eben mit diesem Bild zusammen, Stieler. Stieler ist zum königlichen Maler avanciert in München schon.
Schönheitsgalerie haben wir auch schon hier besprochen.
Und der König hat ihm befohlen, mitzukommen an den Tegernsee. Ja, Tegernsee war der Sommersitz der bayerischen Könige und man wollte den Hofmaler Stieler an seiner Seite haben. Der war nämlich gar nicht so arg begeistert. Es war noch die Zeit, wo man mit dem Pferd hin musste. Das waren 2 Tage war der da unterwegs und er wollte lieber in der großen Stadt bleiben als am Tegernsee, obwohl es da schön war. Aber da konnte der Maler nicht aus. Wenn er den Titel Hofmaler haben wollte, dann musste er ran.
Da musste er parieren. Und da ist dieses berühmte
und
Bild entstanden.
Und da entstehen dann ähnliche und solche Bilder. Die Potentaten wollten sich natürlich darstellen, wollten ein Gemälde von sich und im Hintergrund schon Landschaft. Das ist das, was wir eingangs gesagt haben. Landschaft als Staffage im Hintergrund. Aber nicht jetzt noch als Passage intime, als eigenständiges Sujet. Ja? In der Folge dann kommt der Zug und es ist die Haltestelle Tegernsee, kommen auch viele, viele andere Maler an den Tegernsee und besiedeln ihn, nicht? Bis hin dann letztendlich dann auch die Simpelzeichner Thomas Gulbrandsson, das wäre nochmal ein eigenes Thema, also so weit geht es, Macke zieht dorthin.
Ludwig Thoma hat ja da sein schönes Anwesen gehabt.
Thoma und Gulbrandsson, sie haben sich große Anwesen geschaffen.
Ist auch ein Foto drin von ihnen, wo sie alle beieinander sind.
Genau.
Und das Bild, von dem wir gerade geredet haben, der Stieler, was noch so das Klassische ist, das Paar im Vordergrund, die sind natürlich berühmt, der Herzog Max in Bayern und seine Ehefrau Ludovica. Und das war so der Stammtisch, der Stammsitz, der Sommerstammsitz, der Wittelsbacher, da hat es mit diesen klassischen Porträts mit Landschaft als Hintergrund eigentlich aufgehört. Das war so eines der großen.
Genau, es war ja immer der Tegernsee auch Sitz von Wittelsbacher Familien. Sie haben den Herzog angesprochen, das geht ja auch weiter. Da gibt es dann eine künstlerisch, kunsthistorisch auch tragische Geschichte, wenn man so will. Wer sich ein bisschen am Tegernsee auskennt, man sieht heute das Schloss oder die Burg, wenn man so will, Ringberg. Das ist aber keine historische Burg, die ist um die Jahrhundertwende erst gebaut worden. Ein Herzog hatte sich in den Kopf gesetzt, die Wittelsbacher brauchen wieder eine gemeinsame Burg. Und es ist dort droben natürlich historisierend geschaffen worden. Und was ist das kunsthistorisch Tragische? Es gab dort einen Künstler, Friedrich Attenhuber, Und den hat sich der dortige Herzog nahezu gehalten. Man spricht auch von einer homosexuellen Beziehung. Und der musste alles machen, was der konnte. Der war ein begnadeter Künstler. Der hat die Architektur geschaffen. Der hat Pläne gezeichnet. Der hat alle Gemälde geschaffen, die da drin hängen. Ich war da mehrfach drin. Ja. Ist aber völlig abgeschottet und der Herzog wollte nicht, dass der mit irgendeiner anderen Kunstszene in Verbindung kommt. Er hat ihn praktisch wie einen Privatkünstler ausgeschlossen von allen anderen Dingen. Und es endet insofern tragisch, dass sich Attenhuber von der obersten Zinne stürzt in den Tod, also Selbstmord begeht. Und es ist eine düstere Geschichte, die über diesem Burgensemble Ringberg heute schwebt. Das ist heute, hat es eine andere Nutzung und die heute aus- und eingehen wissen das meistens nicht.
Darum heißt das Kapitel von Ihnen auch, Schloss Ringberg hütet ein dunkles Geheimnis. Von dem Künstler hat man dann aber weniger gehört, weil der war sozusagen eingekastelt.
Wenn ein Künstler von jeglichem Kontakt mit Kritikern, von der Presse, vom Verkauf und sowas ausgeschlossen
ist. Mit anderen Künstlern fehlt dann.
So ist es. Dann verliert sich seine Bedeutung. Ich würde sagen, er ist unterschätzt. Ich schätze diese Bilder schon. Aber er ist systematisch vom Kunstbetrieb, würde man heute ausgeschlossen
isoliert worden.
Isoliert worden.
Diese Künstlerorte wie Tegernsee ist nicht nur durch die Wittelsbacher dann so prominent geworden, dass eben das Mann an den Tegernsee gefahren ist und sich da angesiedelt hat.
Also ganz klar, der Tegernsee ist dann schon sehr früh ein Ort gewesen, wo sich die Münchner Prominenz niedergelassen hat und viele, viele Münchner Künstler haben ihre Sommerfrischen dort verbracht. Manche auch ein bisschen unfreiwillig. August Macke hat ja einige Zeit dort gelebt, hat auch gemalt. Man sagt, er sei nicht ganz freiwillig dort gewesen. Er hat mit seiner jungen Geliebten ein Kind bekommen und das ging in seiner katholischen, rheinländischen Umgebung nicht. Also musste er sich eine Zeit lang zurückziehen, ist er dann Teil auch des Blauen Reiter geworden.
Haben Sie auch ein wunderschönes Porträt seiner Frau oder ein fast ein Stillleben? So ein schönes Bild, das gar nicht so bekannt ist von August Macke. Also Sie haben dann schon auch die Sachen, die an den Orten entstanden sind, herausgehoben.
Das ja. Also wir haben natürlich versucht, die Bezugspunkte zu dokumentieren. Die hatten ja auch viel Zeit. Es gab kein Fernsehen, es gab keine großen Events sozusagen. Die haben schon sehr hart gearbeitet. Man sagt immer so, das Laissez-faire der Künstler, das stimmt oft nicht. Die waren schon sehr fleißig, sind viel unterwegs gewesen und haben auch ihre Gegend sozusagen dargestellt, wie sie es gesehen haben.
Das hat aber auch den Leuten von den Künstlerorten, den Bewohnern, den Eingesessenen, hat es doch bestimmt auch einen gewissen Stolz gegeben, dass ihre Landschaft, ihre Umgebung so aufgewertet wird.
Naja, wenn es so gemalt wurde, wie die Einheimischen es gesehen haben, dann ja, dann haben sie auch Bilder mal entgegengenommen, vielleicht auch mal gekauft. Ja. Wenn es dann natürlich verfremdet war, wie zum Beispiel die Walchensee-Bilder von Lobis Corinth, die waren bei den Einheimischen nicht besonders gut angesehen.
Muss man auch verstehen, das Kunstverständnis war da sicher ein anderes. Aber Sie haben nicht bei Ihrer Recherche noch irgendwelche Gemälde von Macke oder Zeichnungen von Franz Marc in irgendwelchen Dachböden entdeckt?
Also so direkt nicht. Man sieht natürlich schon, die Künstler, die dann später bekannt und berühmt wurden, die sind auch vor Ort noch präsent. Und es gibt jede Menge, ich sage mal eher Arztwillen, Notarswillen, auch Wirtshäuser, wo wirklich tolle Kunst hängt, weil die damals einfach als Zahlungsmittel angenommen wurde. Ein extremes Gegenbeispiel, ich war in Sindelsdorf, das ja im Zusammenhang mit dem Blauen Reiter wichtig ist, weil dort Franz Marc gelebt hat. Und da haben mir die Nachkommen eines Anwesens gesagt, sie wissen, dass ihre Eltern und Großeltern noch schubkarrenweise Skizzen von Franz Marc raus aufs Feld gefahren haben und verbrannt haben. Warum? Weil Kunst von Marc natürlich im Dritten Reich verpönt war, entartete Kunst. Und die haben gesagt, das ist uns zu gefährlich, dass da 30, 40 Skizzen bei uns entdeckt werden. Also verbrennen wir es lieber.
So ist die Kunstgeschichte auch etwas verändert worden, aber das ist eine komplizierte Zeit auch gewesen, auch für die Leute, die gesagt haben, wir begeben uns in Gefahr, wir zerstören das Leben. Es ist eh viel Kunst kaputt gegangen im Leben, aber Sie haben diese Kunstrichtung, haben Sie wirklich so beeindruckend geschildert in Ihrem Buch. Wollen wir vom Tegernsee schon weiter wandern oder bleiben wir noch am Tegernsee? Da gehen wir noch mal zum Walchensee.
Wir haben schon eine Stunde hinter uns, wir müssen weiter.
Wir müssen weiter reisen, wir verzetteln uns. schnell noch vor den 11 Uhr Nachrichten. Wo reisen wir mit den Künstlern hin, Norbert Göttler?
Naja, wenn wir das Stichwort Reisen haben, könnte man, kleine Schleife muss ich machen, wenn ein früherer Tourist unterwegs war im 19. Jahrhundert, dann war das nicht der Tourist der heutigen Zeit, sondern es waren meistens englische Gentlemen, die in Richtung Italien unterwegs waren, um einmal im Leben die Welt zu sehen. Ja. Aber die mussten ja irgendwie hinkommen. Entweder über die Schweiz war eine beliebte Route, aber auch durch Garmisch-Partenkirchen. Das war für sie pittoresk, das hat ihnen gefallen. Das weiß man, lässt sich aus Quellen rekonstruieren. Und manche von ihnen sind sogar dort hängen geblieben. Es gibt in Partenkirchen eine Reihe von englischen Villen, die sie damals geschaffen haben. Bisschen außerhalb ist das Kranzbach, das ist ja ein berühmtes Hotel ist. Das ist auch von einer englischen Adligen geschaffen, Lady geschaffen, Lady Portman. Es war natürlich so, das war ziemlich nah vor dem Ersten Weltkrieg. Sie hat noch die Pläne gezeichnet, das Grundstück gekauft und alles Mögliche. Die Baumaßnahmen erlebt, aber sie hat durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs kaum mehr drin wohnen können. Aber in dieser Zeit war sie auch Mäzenin von Künstlerinnen und Künstlern, die dort aus und eng gingen. Und es, auch in diesem Hotel hängen natürlich Bilder. Und es ist ein Relikt dieser skurrilen Kunstgeschichte, dieser Szenerie.
Weil der Baustil passt ja eigentlich auch gar nicht. Die Landschaft ist sehr britisch.
Es ist eine britische oder schottische oder wie auch immer eine Villa. Aber sie passt wirklich ganz gut jetzt vom Technischen rein und es ist sehr sehenswert.
Und es war eine illustre Gästeschar, die dann ein- und ausgegangen
absolut.
Ist.
Absolut. Und es steht, glaube ich, noch ein bisschen aus, die Geschichte Partenkirchens und der englischen Malerinnen und Maler und der Touristen, die nichts zu tun haben mit den heutigen Touristen.
Und Schloss Elmau ist bei Ihnen auch so ein Beispiel, Schloss weil Elmau es ja auch so eine Kunstszene war, genau. Wie bei Monte Verita, wo richtig. Lauter Künstler sich angesiedelt haben.
Genau. Das Ganze ist ja im Elmautal und es ist nicht ein paar hundert Meter sind entfernt. Das ist jetzt ein ganz wichtiges neues Thema, jetzt noch oder vielleicht nachher. Das war ja die Zeit nicht bloß eine künstlerische Revolution, sondern auch weltanschaulich und vom Lebensstil her eine. Ja. Monte Verita, das Hinausgehen, auch Nudismus, Vegetarismus, Freiliebe, alles Mögliche ist da aufgekommen. In München, das ist natürlich von den Einheimischen schon schräg beobachtet worden, in München gab es den berühmten Kohlrabi-Apostel, einen Maler, der hauptsächlich Vegetarismus verbreitet hat. Also das war bei den Münchner Gastronomen nicht sehr angesehen. Also wie dem auch sei, Monte Verita, es gibt in diesen Kolonien auch völlig neue Lebensstile. Wenn wir hinterher zu der Rolle der Frau kommen, auch die allein lebende Frau mit Hosen und Zigarre, ja, das war natürlich schon was, was Aufsehen erregt hat.
Das waren zum Beispiel die zwei Damen, die Jugendstil-Damen vom Atelier Elvira, haben wir auch schon besprochen, die frech unterwegs waren, mutig unterwegs waren. Und was wir in der zweiten Stunde auch besprechen, wenn wir über die Dachau-Künstlergegend kommen, ins Dachauer Moos, wie Sie vorhin schon gesagt haben, wo auf einmal die Malweiber verpönt waren, dass damals einfach in der Malerei wenig Frauen populär gewesen sind. Und was da für großartige Künstlerinnen dabei waren, die dann malend auf einmal in der Landschaft zu sehen waren, das ist auch ein wichtiges Kapitel der Kunstgeschichte, besonders jetzt der bayerischen, weil da hat vieles seinen Anfang genommen. Norbert Göttler bei mir zu Gast nach die Elfer Nachrichten. Ratsch mal weiter über Künstlerorte in Oberbayern.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Ich habe die Ehre zur zweiten Stunde von unserem Künstlerratsch heute, sagt Hermine Kaiser. Norbert Göttler ist bei mir zu Gast und stellt sein Buch vor, Maler Luft und Maler Lust. Von Künstlern und ihren Orten ratschen wir. Und Norbert Göttler stellt in diesem Buch 20 Künstlerorte im weiteren Umkreis von München vor, berichtet von Malerinnen und Malern und hat uns schon in der ersten Stunde Impulse aufgezeigt, die von diesen Orten aus Eingang in die europäische Kunstgeschichte gefunden haben. Wir haben über manche dieser Orte schon in der ersten Stunde gesprochen und begeben uns jetzt auf unserer Reise durch Oberbayern, auf den Spuren der Künstlerinnen und Künstler, jetzt gleich an den Starnberger See und an den Ammersee. Wir begeben uns auf die Spuren der Künstlerinnen und Künstler. Warum wir Künstlerinnen so betonen, dazu kommen wir auch gleich noch, Norbert Göttler. Und jetzt sind wir am Starnberger See und an Ammersee müssen wir noch. Wer war da?
Alle, ja, wir nennen alle. Heute die zwei in einem Atemzug, aber die sind doch sehr unterschiedlich, ne? Sowohl gesellschaftlich wie dann auch künstlerisch. Was sie gemeinsam haben, ist das Wasser. Und wir haben ja gesagt, ein großer Ausgangspunkt der Motivation der Künstler sind Wasserspiegelungen und sowas, mehr als Landschaft. Und darum sind beide Seen natürlich entdeckt worden, besonders, wie gesagt, nachdem Zuglinien hingeführt haben. Es waren ja damals Privatbahnen, die berühmte Himpselbahn. Der Unternehmer, der das durchgeführt hat, hieß Himpsel, gibt es auch eine Himpsel-Villa am Starnberger See. Also von da aus ist der Starnberger See früher entdeckt worden. Ja. Aber es war schon sehr früh, dass das natürlich der Starnberger See war, der näher an München war, der natürlich teurer war und sich nur schon etablierte Künstler dort Aufenthalt gewähren konnten. Ein Lehnbach hat dort gebaut, ein Kaulbach. Also die in München schon etabliert waren an der Akademie, die haben den See für sich entdeckt.
Also umgekehrt wie zum Beispiel am Chiemsee, dass dort arme Künstler hin sind und die Landschaft porträtiert haben und dort teilweise geblieben sind. Ja. Und da sind die etablierten Künstler nach Starnberg mit dem Zug, da war auch eine der ersten Zugverbindungen gefahren, gab ja auch einen tollen Bahnhof auch für das Königshaus und dort gesagt haben, jetzt sind wir etablierte Künstler, teilweise am Hofe und dann können wir uns dort die tollen Villen leisten. Ja. Also es war der umgekehrte Weg.
Eigentlich ein bisschen umgekehrt, natürlich gab es auch das Phänomen, das wir schon geschildert haben, dass Leute wie Qualio, Dillis, Fackerbundieren sozusagen schon früher dort waren, schöne Landpartien, wie man gesagt hat, entdeckt haben und skizziert haben. Aber im Großen und Ganzen haben sich etablierte Künstler am Starnberger See niedergelassen. Das war jetzt ein bisschen was anderes am Ammersee. Der war ja immer im Schatten, hieß zunächst auch eher der Bauernsee. Man kann sagen, der Fürstensee und der Bauernsee.
Da war so nah beieinander, gell?
Ja, aber aus Münchner Sicht damaliger Zeit doch viel, viel weiter weg. Und vor allen Dingen das Westufer Ammersee war weit weg. Ja, und billig, haben wir ja vorher schon gesagt, ganz billige Grundstücke. Ja. Insofern ist dann der Ammersee schon einer der Seen, die auch wieder die normalen Künstler beschäftigt haben. Die Stimmungen waren ja ähnlich und die sich dort auch niedergelassen haben. Ich habe schon gesagt, ein Wilhelm Leibl hat dort gemalt, auch wenn er dann sehr schnell und fluchtartig schon da verlassen musste. Und es entsteht am Ammersee tatsächlich so eine kleine, aber doch wichtige Künstlerkolonie. Und ich sage jetzt ganz bewusst Kolonie. Holzhausen am Ammersee, am Westuferbereich. Das ist ein kleines Fischerort gewesen. Aber dort haben sich dann Künstler zusammengefunden, die in München schon eine Künstlergruppe gebildet haben, die Scholle. Die Scholle. Der berühmteste, der hat nicht einmal dort gewohnt, aber er gehört dazu, Leo Putz. Bilder von Leo Putz, die haben heute riesige Preise, das ist fast nicht erschwinglich. Der hat dann in Gauting gewohnt, was nicht so weit weg ist, aber er hat zur Scholle in Holzhausen gehört. Und da trifft jetzt zu, was wir vorher schon ein bisschen definiert haben, gemeinsame Kunstauffassung und gemeinsame Häuser. Also da sind jetzt 4, 5, 6 Häuser entstanden in diesem kleinen Fischerdorf. Und das macht eine Kolonie aus, die kann man heute noch besichtigen. Die Gasteigers, Matthias Gasteiger und Sophie Gasteiger gehören dazu. Das ist ein kleines Relikt, das man heute wirklich auch von innen besichtigen kann. Da kann man sich eine Vorstellung machen von einer kleinen Künstlervilla, ja, die zusammen vorher woanders waren, im Schloss Deutenhofen, aber dann eben ganz bewusst an den Ammersee gegangen sind, um dort ihr künstlerisches Leben zu gestalten.
Das waren jetzt die unbekannteren Künstlerorte, weil da ist auf einmal, war ja der Starnberger See so präsent, dass der Ammersee eher ein bisschen hinten runtergefallen ist, wie Sie gesagt haben, der Fürstensee und der Bauernsee.
Bauernsee, genau. Es war so, der Ammersee war immer einfacher, ländlicher. Viele Passagen am See konnte man erwandern, konnte man gehen, was am Starnberger See schon ein bisschen schwieriger war. Insofern war da ein Gefälle. Besonders das Westufer des Ammersees war ja eher sogar Richtung Landsberg orientiert. Spielt auch eine Rolle. Landsberg kann man jetzt nicht als Künstlerkolonie bezeichnen, aber es gab einen wichtigen Künstler, Hubert von Herkommer, und die spielen alle eine Rolle auch im Ammersee. Man geht an den Ammersee sozusagen zur Sommerfrische. Ich habe ja immer gesagt, in Gefolge kommen auch Schriftsteller. Mhm. Wer ist ein berühmter Schriftsteller am Ammersee? Bert Brecht. Zwar nicht sehr lange, das muss man zugestehen, er ist immer wieder von Augsburg kommend, eine Art Sommerfrische, schon mit seinem Vater.
Da gab es sogar eigene Bahnverbindung.
Da gab es
Dampflokfahrt von Augsburg zum Ammersee.
Richtig. Und Bert Brecht hat 7 Wochen in seinem Leben ein eigenes Haus gehabt, eine Immobilie, die hat er sich gekauft. Und dann kam 1933, er musste sofort fliehen und hat nie wieder Utting am Ammersee gesehen. Aber dort hatte er sein Haus.
Und Sie nennen auch das Kapitel über den Ammersee ein Malersee der ersten Stunde.
Ja, weil eben diese Entdeckung wenn man jetzt die Kolonien hernehmen will, mit zur ersten Stunde gehört. Es ist nicht verfremdet, es ist nicht ein Prestigeobjekt wie bei Lehnbach am Starnberger See oder viele, viele andere Künstlerwillen. Es gibt ja wunderbare Bücher, auch von Heimatpflegern, die ganzen Künstlerwillen rund um den Ammersee und rund um den Starnberger See, das ist unbestritten. Aber diese Entdeckung von neuer Natur, von unentdeckter Natur, das ist eher Ammersee-Geschichte.
Und da haben Sie auch ein Bild drin von Wilhelm Leibl, der so eine Szene zeigt. Man hat ja sonst immer, wenn man Personen porträtiert hat, so wichtige Menschen genommen, Herrscher oder Regenten oder königliche Familien. Und da ist ein ganz beeindruckendes Bild von 1877 Wilhelm Leibl, die Dorfpolitiker, wo wirklich so ein paar Bauern beieinander sitzen und Politik machen. Der eine hat noch einen Schutz an, der andere hat einen Zettel in der Hand, einen Hut auf dem Kopf, einen Hagelstecker. Und das ist ein ganz beeindruckendes Bild. Nicht die Landschaft, sondern das Leben. Genau. Das ganz normale dörfliche Leben.
Wenn wir vorher gesagt haben, natürlich ist die Landschaft der rote Faden dieser ganzen Zeit, aber die Künstler haben schon knorrige Typen auch gesucht, die in dieser Landschaft leben und versucht, sie darzustellen. Natürlich ist sowas alles auch ein Kunstprodukt. Also dieses Leibl-Bild ist nicht als so entstanden, wie es hier ist, sondern das heißt, der wäre jetzt ins Wirtshaus gegangen und hat das skizziert, also so ist es nicht. Der hat einzelne Typen gesucht, hat die zu sich ins Wirtshaus, also da, wo er sich eingemietet hat, gebeten, damit sie im Modell sitzen. Das weiß man, dass das sehr mühsam war. Leibl war ein sehr langsamer Maler und die sind stundenlang gesessen. Und
die Zeit hat er keiner gehabt.
Die Zeit hat eigentlich keiner gehabt und es ist ihm sicher schon Mühe und zäh geworden, diese Malerei, aber er hat sie bemüht und dann hat er da eine Komposition daraus erstellt.
Was ist das noch für ein Gemälde?
Das ist diese Gasteiger-Villa, von der ich schon gesprochen habe, also eine Villa am Westufer des Ammersees, wo sich jetzt wirklich Leute systematisch ansiedeln, in dem Fall das Ehepaar Gasteiger und im Zusammenhang mit der Künstlergesellschaft Scholle sich dort niederlassen. Vielleicht noch zu diesem Begriff, weil da kommen wir ein bisschen auch zum Weltanschaulichen noch. Aus unserer heutigen Sicht klingt so ein Begriff wie die Scholle etwas problematisch, weil man vielleicht schon ahnt, es könnte auch in Richtung Blut- und Bodenideologie Hitlers gehen. Das war zu dieser Zeit natürlich noch überhaupt nicht intendiert. Der Höhepunkt der Scholle war das Jahr 1900, grob gesagt. Ja. Der Hintergrund dieses Begriffs sei gewesen, jeder Künstler, auch wenn er in einer Gruppe arbeitet, soll seine eigene Scholle bearbeiten, sein Feld, das sein psychisches, sein Vorstellungsvermögen und man hat sich also sozusagen wie ein gemeinsamen Acker verstanden, wo man zwar zusammenarbeitet, aber doch jeder eine Scholle für sich hat. So ist es geplant gewesen. Der Hintergrund ist schon auch eine gewisse Industrieverdrossenheit, ein Fortschrittspessimismus. Die Künstler haben gemerkt, sie sind nicht mehr Anfang des 19. Jahrhunderts und einer unveränderten Natur gegenüber und sowas, sondern in einer sich ganz stark verändernden Gesellschaft, schon um 1890, um 1900. Und das hat vielen von ihnen nicht gefallen. Es gibt einen ganz starken Spannungsbogen zwischen Fortschrittsoptimismus, Reformbewegungen, wie wir schon in Richtung Monte Verita gesagt haben, und natürlich auch einen Pessimismus, einen philosophischen Pessimismus, den sie teilweise dann auch ausdrücken. Also auch da, wie schon bei der sozialen Stellung des Künstlers, ist eine breite Bandbreitung von weltanschaulichen Vorstellungen.
Also es war von der Industrialisierung eigentlich dann so die Gegenbewegung zurück zur Natur, dass man die Schönheit der Natur wertgeschätzt hat, weil die Großstädte natürlich düsterer, dunkler wurden, lauter wurden und industrialisierter geworden sind.
Genau. Es ist nicht von ungefähr, wenn Sie jetzt den Heimatpfleger eingeladen haben, auch die Grundzüge der Heimatpflegebewegung stammen aus dieser Zeit. Man hat damals sogar gesagt Heimatschutzbewegung und hängen ganz stark mit den damaligen Künstlern zusammen. In Dachau war es so, dass gleichzeitig die Museen, die volkskundlichen Museen und die kunsthistorischen Museen entstanden sind, von den Künstlern selber geprägt. Also es gab eine Reihe von Künstlern, die in dieser Heimatschutzbewegung engagiert waren, gesehen haben, dass alte Handwerke, alte Techniken, alte Darstellungsformen vernichtet werden und es sie nicht mehr gibt und die in irgendeiner Weise sozusagen wenigstens dokumentiert werden müssen.
Eigentlich schon sehr vorausschauend, jetzt wo wir auf über 150 Jahre zurückblicken.
So gesehen sehr vorausschauend, ja. Es führt natürlich dann später schon auch zu einem gewissen konservativen, im unangenehmen Sinn, konservativen Ausrichtung dieser Kunstgattung, weil sie dann natürlich verharren. Ja? Mhm. Also wie dann in den Städten nach dem Ersten Weltkrieg ganz andere Kunstgattungen auftauchen, Expressionismus, neue Sachlichkeit und ähnliches, verharren natürlich viele dieser Landschaftsmaler in ihren alten Vorstellungen. Das schlägt sich dann natürlich auf die Qualität der Kunst nieder, ja, und führt schon letztendlich auch bei manchen dazu, die überhaupt so lang leben, dass sie sich der späteren Blut- und Bodenvorstellung Hitlers natürlich auch nicht so fremd zeigen, wie man das sich heute wünschen würde. Aber das hat nichts mit den Kolonien zu tun, weil das Ende der Kolonien war im Grunde der Erste Weltkrieg. Damit war es zu Ende mit neuen Kunstvorstellungen. Da musste man nicht draußen in der Natur sein, da musste man nicht Freilichtmalerei machen. Das war wieder eine städtische Kunst, der Expressionismus.
Wir unterhalten uns gleich weiter über Künstlerorte in Oberbayern, wie sie auch die Kunstgeschichte und die Kunst in ganz Europa beeinflusst haben, wie wir gerade eben gehört haben. Manche dieser Künstlerorte sind ja wirklich bekannt geworden, wie zum Beispiel Murnau oder Sindelsdorf oder eben auch die Gegend um Dachau. Das ist ja eine eigene Kunstrichtung geworden und Dachau ist ohnehin ihr Ort, mit dem sie sich jahrzehntelang schon beschäftigen haben, nicht nur in Sachen Kunst, Norbert Göttler.
Ja. Ich habe vorhin schon gesagt, man ist nicht in irgendeine Landschaft gezogen, sondern man hat die Wasserspiegelung, die mystischen Stimmungen gesucht. Und nördlich von München war das große Dachauer Moor, wir sagen das Dachauer Moos. Und das kannten die Künstler natürlich schon von ihren Wanderungen und von ihren Spaziergängen, vor allen Dingen dann auch mit der Eisenbahn. Das heißt, sehr früh ist diese Landschaft schon entdeckt worden. Der alte pittoreske Markt und das Moor zu seinen Füßen. Weniger eigentlich das tertiäre Hügelland im nördlich davon, das wir heute als sehr schön empfinden, aber das hat die Künstler weniger interessiert. Ja. Und tatsächlich, da muss man jetzt auch wieder sagen, ohne Lokalpatriotismus ist Dachau mit Worpswede zusammen, das sind die zwei großen Künstlerkolonien geworden. Dachau sogar mengenmäßig größer. Es waren hunderte von Künstlern da, die man belegen könnte, also teilweise belegen kann, durch die Einwohnerlisten und so. Es ist nur so, Worpswede ist natürlich von ein paar Künstlern noch viel stärker in den Mittelpunkt geraten. Paula Modersohn-Becker und ähnliche. Und Worpswede hat einen natürlich sehr prominenten Biografen, wenn man so will, Rilke. Mhm. Es gab damals eine ganz berühmte kunsthistorische Publikationsreihe. Viele haben Glasing, die Knackfuß-Künstler-Monographien. Und die haben im Jahr 1905 zwei Aufträge vergeben. Nämlich Worpswede zu schildern und Dachau zu schildern. Im selben Jahr, da sieht man, das ist von Wien aus teilweise gesteuert gewesen, welche Bedeutung in Europa diese beiden Kolonien hatte. Also mengenmäßig Dachau größer, aber von der öffentlichen Wahrnehmung Worpswede. Und Dachau ist dann zu einer großen Kolonie, hat sich ausgebreitet, hat wirklich auch viele, viele Künstlerhäuser gesehen, die man teilweise heute noch sehen kann. Systematische Koloniebildung, wie auch in Gern, wie in Pasing und in anderen Orten, in Gauting. Das ist der Stand in Dachau. Und was natürlich sehr besonders ist, ist die Rolle der Frauen in Dachau.
Jetzt kommen wir endlich zu den Malweibern.
Ja, Sie sagen den Begriff Malweiber.
So wurden sie aber auch genannt.
So wurden sie fast immer genannt. Mhm. Ja, abschätzig. Ja. Ja.
Große Künstlerin.
Ja, irgendwo ist geschrieben, also schon zeitgenössisch von den männlichen Künstlern, die einen von den Malweibern suchen bloß einen Mann und die anderen haben auch kein Talent. Da sieht man, wie abschätzig
Bös,
das war.
Und das finde ich unter Künstlern so unfair.
Ja. Die Wahrheit war wahrscheinlich eher umgekehrt. Erstens muss man sagen, warum kamen die so sehr nach Dachau? Bis zur Weimarer Verfassung durften Frauen nicht an staatlichen Kunstakademien studieren in Deutschland. In der Schweiz war schon was anderes. Die Schweiz war in anderer Sicht rückständig, aber in der Hinsicht waren sie fortschrittlich. Das heißt, wenn eine Künstlerin in Deutschland studieren wollte, dann musste sie in private Malschulen gehen und die waren sehr stark in Dachau vertreten. Ja, Hölzel hatte eine, die großen Maler waren ein Nebeneinkommen, dass sie auch gelehrt haben, dass sie Schulen installiert haben und da waren sehr, sehr viele Frauen. Manchmal waren sie auch als Ehefrauen mitgekommen mit ihren Partnern. Und da muss man aus heutiger Sicht sagen, wenn man die Quellen betrachtet, war es eher umgekehrt, dass manchmal die Frauen die erfolgreicheren Künstlerinnen waren und manchmal ihre Männer so mitgezogen haben finanziell. Also das ist wohl wahr. Und natürlich war das öffentliche Erscheinen dieser Frauen, die ja sehr stark emanzipiert waren, frei waren, manchmal alleinstehend waren, wie gesagt, in dieselben Tätigkeiten gemacht haben wie ihre Künstlerkollegen draußen im Moos, mit Hosen unterwegs waren, Pfeife rauchend und so. Das war natürlich schon eine eindrucksvolle Erscheinung für die Einheimischen. Und da kommt natürlich dieser Begriff der Malweiber her. Aber er ist abschätzig und er trifft die Wahrheit wirklich nicht. Es gibt bedeutende Künstlerinnen, auch europäischen Ausmaßes, Paula Wimmer zum Beispiel oder die Klein. Also da gibt's
Anna Klein, der ja. Haben Sie ja auch ein Denkmal gesetzt, ja. In dem Buch, die ja leider im Nationalsozialismus, genau, umgebracht worden ist und die wahrscheinlich heute noch eine bedeutende Künstlerin wäre.
So ist es, ja.
Da sind auch viele Menschen verschwunden aus der Kunstszene. Ja. Und in Dachau waren diese Malweiber in Anführungszeichen ja so präsent, weil Sie gerade gesagt haben, da waren so viele Schulen. Also ist es mehr aufgefallen als an anderen Orten, dass da viele Frauen unterwegs waren mit Staffelei, Leinwand als ernstzunehmende Künstlerinnen.
Ja, also so ist es. Sie sind eben öffentlich bedeutsam aufgefallen und sie haben natürlich auch für Aufsehen gesorgt, aber sie sind natürlich ein bisschen dann auch von der Publizistik hochgespielt worden. Ich würde mal sagen, es gibt Karikaturen im Simplicissimus in der Jugend und so, die das Phänomen schon ein bisschen aufgeschäumt haben. Zahlenmäßig war es sicher so, dass 90% der Dachauer Maler männlich waren und 10% weiblich, aber von ihrer Bedeutsamkeit darf man sie nicht herunterspielen. Ja. Es gibt in Dachau auch das Phänomen, das wir im Chiemsee schon gehabt haben, Filiation, also dass es kleinere Kolonien auch rundherum gibt. Etzenhausen, Heimhausen, auch ein bisschen Schleißheim. Die haben sich ab einem gewissen Zeitpunkt schon als sehr selbstständig empfunden, aber es hängt natürlich mit diesem Kosmos Dachau zusammen. Ja.
Waren das dann auch hauptsächlich Naturimpressionen, die Künstlerkolonie in Dachau geschaffen hat? Da war dieser Naturbegriff auch immer noch ganz wichtig, weil diese Landschaft auch so ganz besonders
ist. Genau, der Ursprung war die Landschaft, war dieses Moor, das auch nicht mehr natürlich dieses völlig unangetastete Moor 100 Jahre früher war. Ja, das war schon, wie wir damals gesagt haben, kultiviert. Wir sind da heute skeptischer, das heißt also entwässerter und teilweise auch der Landwirtschaft zugänglich. Aber es war natürlich schon noch ein wirklich mystisches und vor allen Dingen, wenn man dann auch sich noch vorstellt, in den winterlichen Nebeltagen mystisches Ereignis, wo die Maler dann durchgewandert sind und sich dort schon auch wiederkehrende Motive gesucht haben. Ja. Letztendlich gibt's dann ein Dreiergestirn sozusagen, das am bekanntesten wurde, Adolf Hölzel, Langhammer und Ludwig Dill. Die sind heute noch auch in der europäischen Kunstgeschichte präsent und die sind ohne diese Dachauer-Impressionen nicht mehr denkbar. Sie haben allerdings auch Typen gemalt und vor allen Dingen, was die fasziniert hat, war die Dachauer Tracht.
So ist die Dachauer Tracht auch sehr bekannt geworden.
Ist natürlich bekannt geworden durch diese
Darstellung. So der Inbegriff der bayerischen Tracht dadurch geworden.
Ja, zumindest der nordbayerischen, also der nördlich von München angelegten, weil die Oberlandtracht ist wieder eine andere. Ja. Aber die Tracht hat denen sehr imponiert. Teilweise wurde die auch noch getragen. Also es war ja schon an der Grenze, wo die Tracht eigentlich ausgestorben ist. Ja. Aber man hat sie noch in den Schränken gehabt. Man hat sie vielleicht zu einem bestimmten Sonntag mal angezogen. Und das hat die Maler natürlich wahnsinnig gefreut und imponiert und haben die Einheimischen gebeten, doch die Tracht wieder mal anzuziehen, um sie abzumalen. Ja. Und das hat das Dachauer Bild natürlich auch geprägt.
Was ist von dieser Dachauer Künstlerszene geblieben, heute 120, 40, 50 Jahre später?
Ja. Also sagen wir ganz grundsätzlich war, wie ich vorher schon gesagt habe, der Erste Weltkrieg eine wahnsinnige Zäsur. Es sind auch viele Künstler gefallen und nie mehr zurückgekehrt. Die Kunstgattung hat sich total verändert, bis auf ein paar epigonale Strukturen, die hat es weitergegeben. Was ist geblieben? Tatsächlich dreierlei, würde ich sagen. Erstens tatsächlich ganz konkret die verfasste Künstlerschaft. Es gibt nach wie vor eine Künstlervereinigung Dachau, die zurückgeht auf die Jahrhundertwende, die damals von den Künstlern gegründet wurde. Gibt es bis zum heutigen Tag. Zweitens, die Museumslandschaft ist nicht denkbar ohne diese Wurzeln im 19. Jahrhundert. Und drittens, das ist schon, was ich auch vorher gesagt habe, eine gewisse Förderung von Kunst, die ich woanders nicht so wahrnehme. Das heißt, es gibt, weiß ich nicht, 10 Ateliers, die Stadt Dachau relativ günstig zur Verfügung stellt, Ankäufe von Künstlern und ständige Ausstellungen im Schloss auch. Da sind jetzt ganz andere Kunstwerke drin, aber dieses Gegenüber von Renaissance, Schlosssaal und moderner Kunst ist für mich sehr inspirierend. Das geht wunderbar. Ja. Also diese Aspekte, die es woanders in Maßen auch gibt, sind in solchen Künstlerorten doch stärker ausgeprägt.
Und so sind diese Orte, diese bayerischen Orte, eben Künstlerorte geworden. Und dann haben nach der langen Zeit dann doch viele davon profitiert, überhaupt dieses Etikett zu haben. Künstlerort zu sein, ist ja was ganz Besonderes. Sind dann eigene Stilrichtungen nach diesen Orten benannt worden?
Also es hat natürlich immer wieder mal geheißen, es gäbe einen Dacher Malstil. Das wird man wahrscheinlich heute kunsthistorisch nicht unterstreichen können. Es ist ein Teilaspekt der Münchner Schule. Ja, der Münchner Schule des späten 19. Jahrhunderts und frühen 20. Jahrhunderts. Und da ist es ein wichtiger Teilbereich. Das sind Aspekte der Dachauer Schule auch in der neuen Pinakothek zu sehen. Das gehört da schon ganz stark dazu. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, mit dem Ersten Weltkrieg endet das und auch die Hauptprotagonisten der Dachauer Maler gehen dann weg. Dill zum Beispiel oder Hölzel, sie gehen in Akademiestädte, werden dort Professoren und malen dann auch ganz anders. Jetzt nochmal ohne Lokalkolorit. Ich würde sagen, Adolf Hölzel hat tatsächlich schon etwas vor Kandinsky diesen Weg zur Abstraktion beschritten. Nur Kandinsky war natürlich viel eloquenter, hat Bücher publiziert, die Publikation der Almanach, der Blauen Reiter und sowas. Gell? Aber die ersten quasi abstrakten Bilder sind schon in Dachau entstanden.
Beeindruckend. Und so wie Sie es auch in Ihrem Buch schildern, durch dieses Zusammenkommen an Künstlerorte, diese Künstlerkolonien, ist ja auch so viel Gemeinsames entstanden. Eben, wenn man zum Beispiel vom Blauen Reiter spricht, wo Künstler sich zusammengetan haben, um gemeinsam eine neue Richtung zu entwickeln. Das ist schon toll, was da alles in Bayern passiert ist.
Ja. Also der Weg der Revolutionen, es waren ja 3, 4 Revolutionsschritte, die Entdeckung der Natur, die Natur als Bedrohung, die abstraktere Darstellung durch Korinth oder sowas und dann wirklich der konsequente Schritt von Kandinsky und den Blauen Reitern, das ist alles hier passiert. Und das ist europäische Kulturgeschichte und es ist Weltkulturgeschichte. Auch ein Kandinsky hat naturalistisch begonnen. Ja? Auch ein Paul Klee hat naturalistisch begonnen, aber sie sind diesen Weg halt weitergegangen.
Man ist ganz beglückt und beseelt von den schönen Bildern, die sich auch abgelichtet haben und von der Kunstszene, von der wir gerade geredet haben, Norbert Göttler, sowas gibt es natürlich nicht. Das war eine konzentrierte Zeit eigentlich in der Zeitspanne von 50 Jahren. Recht viel mehr war es gar nicht.
Also es gibt natürlich heute auch weiter Künstler und es gibt auch Gruppen und Initiativen, das ist völlig unbestritten, aber diese Zeit der Jahrhundertwende war nicht bloß künstlerisch, sondern insgesamt eine Aufbruchszeit. Und daraus ist viel entstanden, was auch weiterführt. Das ist jetzt nicht bloß die Freiluftmalerei, die Freilichtmalerei, die Landschaftsmalerei, sondern es geht ja dann in die Moderne. Es ist der Nukleus der Moderne, die ist über den Blauen Reiter, der auch im ländlichen Bereich entstanden ist. Murnau war damals ein kleiner Markt und Sindelsdorf, das waren Dörfer und so, Kochel, entstanden ist. Also muss man sagen, im ländlichen Bereich sind Dinge zumindest in Anstoß genommen worden, die heute zur Weltkultur gehören.
Wo in den Ausstellungsräumen in der ganzen Welt dann die Künstler hängen, die Murnau eigentlich so belächelt wurden und vor sich hingemalt haben, Münter, Kandinsky, Franz Marg in Sindelsdorf, also weltbekannte Künstler, August Macke, damals etwas verarmt, haben sich alle in diesem Haus gefunden, wo alle ein bisschen rummalen durften, ein bisschen was verändern durften, das Haus ausmalen durften und sonst versucht haben, ein Künstlerleben zu führen.
Ja, es ist ja auch interessant, man geht ja nicht in die Abstraktion, weil man einfach Lust hatte, eine Marotte, sondern da steht ja ein ganzes Weltbild dahinter und Kandinsky schreibt irgendwo, wie gesagt, der ja auch naturalistisch begonnen hat, mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen, das Atom zerfällt, noch nicht Quantentheorie, aber vorher schon, also die physikalischen Erkenntnisse, die er ganz bewusst rezipiert hat, die haben dazu geführt, es bröckelt alles Greifbare. Man kann nicht mehr eine Landschaft so abmalen, wie sie sich den Auge darstellt, sondern er will geheimnisvolle Bilder schaffen für eine geheimnisvolle Umwelt. Also die Landschaft wird plötzlich geheimnisvoll, sie zerfällt, sie ist nicht mehr das, was man mit bloßem Auge sehen kann. Das ist der Grund für abstrakte Malerei schon bei Hölzel in Dachau, aber vor allen Dingen dann natürlich im Blauen Reiter.
Und da hat sich in der Kunst in kürzerer Zeit so viel verändert und so viel entwickelt. Jahrhundertelang ist ja eine ähnliche Stilrichtung gewesen mit leichten Abänderungen. Aber dieses Extreme, was Sie jetzt gerade sagen, wenn man jetzt an einen Hölzl oder an einen Leibl denkt und dann an Kandinsky denkt, ist innerhalb kürzester Zeit die Kunst völlig revolutioniert worden.
Ja, genau. Aber es haben schon die wichtigen Szenen, auch die großen Münchner Galeristen haben da mitgemacht, aber gegen ganz große Widerstände, das muss man heute schon auch sagen, und zwar in einer Form, die uns heute fremd ist. Ja. Also die ersten Ausstellungen des Blauen Reiters in München, da mussten abends die Wärter durchgehen und die Bilder abwischen, weil die waren bespuckt, die waren zerkratzt und sowas. Ja. Oder, muss man auch sagen, die Kritiken, zum Beispiel auch in der damaligen Süddeutschen Zeitung, das waren damals die Münchner Neuesten Nachrichten, waren von einer Niedertracht, ja, die durchaus dem nahe kommen, was später der Stürmer oder die anderen Nazi-Publikationen vollbracht haben.
Also es ist um das grauenvolle Stichwort entartete Kunst angegangen.
Es ist schon ein Sprachduktus, der dem vorgegriffen hat. Also in der Zeitung stand, das sind Bilder von Geisteskranken, von Verrückten, die man also nicht ernst nehmen kann.
Ja, Jablonski war das,
glaube ich. Das war Jablonski, aber auch Kandinsky und so. Mhm.
Auch wenn die Münchner Szene hinreichend bekannt ist, einen kleinen Exkurs muss man schon noch machen, dass natürlich die Kunstszene in München ganz wichtig war. Von da aus sind dann die Künstler in die umliegenden Orte nach Oberbayern gegangen.
Ja, das ist ein wichtiger Aspekt. Also bei aller Koloniebildung und Ortsbildung und sowas, aber es war nie der komplett Abbruch der Beziehungen mit der großen Stadt. Also fast jeder Künstler, mehr oder weniger, hat weiter die Kontakte nach München gepflegt, ist dort auch immer wieder hingefahren, mit dem Zug oder sonst wie. Er brauchte die Kritiker, er brauchte die Akademie, er brauchte die Galerien und so weiter. Ja. Bis hin auch teilweise ganz praktisch, er brauchte Farbengeschäfte und sowas. Das war ja auch nicht so verbreitet, die Infrastruktur. Ja. Aber auch die Inspiration, die großen Zeitungen waren da, also das nutzte man. Ja. Insofern muss man immer als Radnabe sozusagen München sehen. Und das gilt auch für den Blauen Reiter, der ja sozusagen jetzt am künstlerischen Ende steht, weil es ist dann das Ende sozusagen der Kolonien, weil die Abstraktion keine Kolonien mehr braucht. Aber selbst wenn man in Murnau arbeitet, wenn man in Sindelsdorf, in Kochel oder sonst wo arbeitet, hat man immer wieder den Zug nach München benutzt und am Tegernsee auch so. Thoma ist ständig hin und her gefahren, Gulbrandsson auch. Das hat man gebraucht und das war wichtig. Trotzdem, es gab auch natürlich in München interne Künstlergruppen, Klüngels sozusagen, und der Blaue Reiter hat sich da ständig auch getroffen. Das sind die großen Namen natürlich, Jawlensky, Werefkin, Macke auch. Also alle, die man so kennt, Mark, Münter, haben auch in München immer einen Standbein gehabt und es bis zu ihrem künstlerischen Ende auch genutzt. Und dass wir heute natürlich mit der großen Sammlung der Münter Blaue Reiter haben, das ist aus diesem Zusammenhang nur zu sehen.
Das war ja die berühmte Münchner Bohem-Szene, die Künstlerszene, die in Schwabing ja fast legendär war. Da hat sich ja alles getroffen, die bildende Kunst, die Maler, die Schriftsteller, die Satiriker, da war alles beieinander. Es muss eine sehr spannende Zeit gewesen sein.
Weil Sie sagen, Satiriker, natürlich der Simplicissimus hatte seinen Hauptsitz in München, in der Kalbachstraße, aber man hat haufenweise Redaktionssitzungen am Tegernsee abgehalten, wo alle dann rausgefahren sind und so. Ein Töni hat sich am Ammersee niedergelassen, ein Thomas Theodor Heine am Ammersee. Also man hat dieses Kommen und Gehen sozusagen schon sehr stark genutzt. Und ich würde sogar sagen, dass dieses Miteinander von Stadt und ländlicher Region sehr fruchtbar war für Gesamtbayern. Es gibt zweifellos damals auch schon Großstädte, die kulturhistorisch wichtig waren, aber sie haben meistens nicht ausgestrahlt auf die ländliche Umgebung, ja, Stockholm oder ähnliches. In München war das so. Man kann auch damals von einem Großraum München sprechen, vor allen Dingen seit die Bahnlinie die Dinge miteinander verbindet.
Aber es waren doch schon geballt die Orte, wo Sie einen Großteil davon in Ihrem Buch benennen, wo diese Kunstszene stattgefunden hat. So diese kleinen Orte, ein paar haben Sie ja genannt, die sind dann, da waren nur einzelne Künstler.
Also,
wobei die Landschaften ja in ganz Bayern schön sind.
Natürlich,
aber es hat dann schon mit der Zugverbindung zu tun.
Das hängt schon mit diesen Dingen zusammen. Aber ich habe ja eingangs gesagt, man könnte jetzt einen zweiten Band machen mit kleinen Orten, wo auch einer oder zwei, drei wichtige Maler gewesen sind. Das ist Open End. Ne? Mhm. Ich habe zum Beispiel ja erwähnt Polling. Polling spielt auch eine Rolle. Das ist ja der Ort von Dr. Faustus von Thomas Mann, der spielt dort ausdrücklich ein Künstlerroman. Ja. Es spielt, hat sehr stark mit der Familie Thomas Mann zu tun. Seine Mutter hat dort gewohnt, seine Schwester, die sich allerdings tragischerweise dort das Leben genommen hat, Carla. Und Thomas Mann und Heinrich Mann waren öfters in Polling und da hat er seine Inspiration für diesen Roman Dr. Faustus geholt, ja, ein kleiner Ort. Heute ist auch in Polling wieder künstlerisches Leben. Es gibt diese Stoa zum Beispiel, eine moderne Installation in der Landschaft. Ich habe natürlich im Buch vermieden, lebende Künstler zu erwähnen. Da kommt man natürlich in Teufelsküche, wen erwähnt man nicht. Aber in fast allen klassischen alten Künstlerorten gibt es heute auch weiter künstlerisches Leben.
Ja. Das ist für Sie doch eine interessante Beschäftigung gewesen, sich mit diesen Künstlerorten auseinanderzusetzen, die die Kunstrichtungen auf der ganzen Welt maßgeblich beeinflusst haben. Da ist es schon berührend für uns als Bayern zu sagen, das hat alles in Bayern seinen Ursprung gehabt.
Ja, das ist jetzt nicht der Bayern-Tümelei oder sowas.
Nein, sondern das ist die geballte Kunstszene einfach gewesen. Es waren ja nicht nur Künstler aus Bayern, die haben halt dann in Bayern gelebt und gearbeitet.
Das stimmt. Und also mir als Heimatpfleger und auch Lokalhistoriker liegt es halt schon so, hinzuschauen, wo sind die Wurzeln dieser Bewegung. Ja, die großen Highlights, da sind andere Berufe, das auch zu schildern und kunsthistorisch zu interpretieren. Aber wo sind die kleinen Wurzeln, die zu dieser großen Bewegung geführt haben? Könnte auch natürlich uns sensibilisieren, wo sind heute Aufbrüche, wo sind heute künstlerische oder auch geisteswissenschaftliche Aufbrüche, die vielleicht später mal zu großen Ergebnissen führen. Das ist immer schwierig zu beurteilen, aber man könnte ein bisschen mehr Sensibilität an den Tag legen. Und man kann zum Beispiel sagen, diese massiven, ehrverletzenden Angriffe auf den Blauen Reiter sind auch damals schon nicht in Ordnung gewesen. Man kann ohne weiteres sagen, ich kann mit dieser oder jener Kunstrichtung derzeit nichts anfangen. Und es entspricht auch nicht meinem Geschmack. Aber wir alle können nicht beurteilen, was an heutiger Kunst in 40 Jahren vielleicht doch zur Berühmtheit gelangt.
Es ist auch ein fließender Prozess. Und das sieht man ja auch in Ihrem Buch, wie sich die Kunstrichtung verändert, wie gemeinsam was Neues erschaffen wird und wie viel Kreativität dabei ist, die man rückblickend, wie Sie gerade beim Blauen Reiter gesagt haben, wo die Leute gesagt haben, was ist denn das für ein abstrakter Schmarrn, wo heute das die weltberühmte Kunst ist. Also man muss tolerant bleiben in Sachen Kunst, man muss offenes Herz haben und mit offenen Augen das betrachten. Hat das bei Ihnen was bewirkt, dass Sie sich mit so schönen Dingen beschäftigt haben, mit so schöner Kunst, die in Bayern entstanden ist?
Also Sie haben ja vorher schon gesagt, ich habe verschiedene Forschungsbereiche und Tätigkeitsfelder, die sind nicht alle angenehm, gerade in heutiger Zeit. Ich beschäftige mich sehr mit der Gefährdung von Demokratie, ich beschäftige mich mit Zeitgeschichte. Wenn man Heimatpfleger auch des Landkreises Dachau war, der Stadt Dachau, dann ist man da sehr stark geprägt davon. Es gibt keine Heimatpflege, die nicht mehr zeitgeschichtlich orientiert arbeiten kann. Ja. Und das ist wichtig und da stehe ich auch vollkommen dazu. Aber man braucht natürlich immer wieder auch Themen, die einen auch wieder aufbauen, wo man schöne Bilder vor sich hat, wo man auch mal sagt, da fahre ich jetzt an Ort und Stelle hin und schaue mir das an. Und das habe ich genauso genutzt und so kann es ein Leser natürlich auch mal nutzen.
Und so ging's. Ich habe zum Beispiel Ihr Buch auf einer langen Zugfahrt durch Bayern gelesen am Wochenende und es war so inspirierend, die schöne Landschaft anzuschauen und dann wieder in Ihrem Buch zu lesen. Da merkt man einfach, wie viel Schönheit ist und wie wunderbar ist es, wenn Künstler Schönheit wiedergeben können. Also ein großes Vergnügen ist Ihr Buch, Norbert Göttler, Malerluft und Malerlust, Künstlerorte in Oberbayern und darüber haben wir jetzt heute genüsslich geratscht. Ich danke Ihnen, dass Sie da gewesen sind.
Ich bedanke mich für die Einladung.